Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Es ist Dienstag, der 11. Juni. Ich grüße euch ganz herzlich und ich freue mich auf meinen Gast heute Morgen, Stefan Gehmacher. Stefan Gehmacher leitet heute die Philharmonie in Luxemburg und das Philharmonische Orchester von Luxemburg. Er wurde 1970 in Salzburg geboren, hat Rechtswissenschaften studiert, aber auch schon als Beleuchtungstechniker und als Mitarbeiter des künstlerischen Betriebsbüros bei den Salzburger Festspielen gearbeitet. 2002 ging er nach Berlin, arbeitete in der künstlerischen Planung bei den Berliner Philharmonikern und wurde dann Orchestermanager des BRSO mit Maris Jansons. 2013, also schon einige Weile her, wurde er dann Chef dieses großartigen, großen Konzerthauses in Luxemburg und damit auch des Orchesters in Luxemburg. Wir werden heute gemeinsam darüber reden, wie es denn dem Konzertbetrieb und vor allen Dingen dem Betrieb von Konzerthäusern in Europa überhaupt so geht. Wir werden einen kleinen Blick auf die Radioorchester werfen. Ich empfehle euch nochmal unseren großen Essay bei Backstage Classical zu diesem Thema und wir werden natürlich auf die ganz spezielle Lage in Luxemburg schauen. Ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Guten Morgen, Stefan Gehmacher.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Luxemburg.
Sie haben ein richtig großes Haus. Sie müssen jedes Jahr ein ganzes Jahr planen. Viele sagen ja, nach Corona kommt das Publikum nicht zurück. Bei Ihnen scheint es schon längst wieder da zu sein. Kann man sagen, Sie machen weiter wie zuvor?
Nein, wir machen nicht weiter wie zuvor sozusagen. Wir haben natürlich die Corona-Zeit genutzt, vieles auch zu überlegen, zu überdenken, ob wir das richtig gemacht haben. Aber das Publikum ist zurück und das ist das Wichtige. Nicht im Abo bei uns, sozusagen. Wir haben sicher 20% Abonnenten verloren.
20%, das ist schon richtig.
Ja. Und auch nicht zurückgewonnen wieder als Abonnenten. Aber wir wissen, dass wir sie alle, soweit sie noch leben, absurde Dinge.
Nicht wegen Corona.
Dass wir sie alle wieder zurückgewonnen haben, auch als Kunden und teilweise sogar mehr auch die Konzerte besuchen, aber natürlich auch individueller aussuchen, was für uns auch natürlich einerseits Möglichkeiten eröffnet, aber auch uns in die Situation versetzt, dass wir wirklich jedes Konzert, anders als man das vielleicht früher im Abo gemacht haben, genau überlegt, warum macht man es, wie macht man es, wie kommuniziert man es.
Wenn ich die Programme auch anderer großer Konzerthäuser momentan durchschaue, fällt mir so eine Tendenz auf, es gibt auf der einen Seite das, was es immer gab, die großen gleichen Leute mit ihren ganzen Tourneen, die es immer gab, diesen ganzen Wanderzirkus der Klassik, aber viele Festivals, also ob das Luzern ist zum Beispiel oder Sie auch hier in Luxemburg, versuchen trotzdem ein Gesicht zu etablieren und zu sagen, wir sind als Philharmonie nicht nur irgendwie so ein Stopover-Wohnzimmer, sondern wir kreieren auch was. Wo sind da Ihre Schwerpunkte? Wie ist Ihr Gesicht geformt?
Also zunächst mal möchte ich eine Lanze für den Wanderzirkus auch brechen sozusagen, weil ich denke, gerade in einer Stadt wie Luxemburg oder in allen Städten im Grunde, es ist wichtig, dass man hier einmal im Jahr Christian Thielemann hören kann. Es ist wichtig, dass man alle zwei, drei Jahre Chicago Symphony, dass man einmal im Jahr die Wiener Philharmoniker, die Berliner Philharmoniker hören kann, jetzt im Bereich der klassischen Musik. Das heißt, ich würde davon auch nicht abrücken wollen, sondern das ist, finde ich, zentrale Aufgabe, vielleicht weniger eines Festivals, aber einer Philharmonie, die in einer Stadt verankert ist, die Besten der Welt hier oder die interessantesten, nicht um die Art der Welt, auch hier jedes Jahr oder so oft wie möglich zu präsentieren. Und darüber natürlich hinaus sucht jeder sich seine Schwerpunkte, seine Ideen, auch wo möchte er, wo glaubt er sozusagen speziell auf das Publikum zugehen zu können. In Luxemburg haben wir natürlich eine Sondersituation auch, dass wir von den Menschen, die in Luxemburg leben, 70% keine Luxemburger sind. Also sie sind Luxemburger, aber sie haben nicht die Luxemburger Nationalität.
Damit haben sie auch einen anderen Background, ne? Andere Sozialisation, andere nationale Erfahrung.
Genau, absolut andere Erfahrungen. Und wir sind ja ein Haus einerseits der klassischen Musik, aber auch weit darüber hinaus. Zum Beispiel hier haben fast 20% der Bevölkerung hier haben einen portugiesisch, wie man im Französischen sagt, lusophonen Background. Das heißt, das spielt eine ganz starke Rolle in unserer Programmation, so dass es für uns das Natürlichste der Welt ist, ein Festival in unserem Fall mit dem Titel Atlantico rund um die lusophone, portugiesischsprachige Kultur mit Musik aus Brasilien, aus Angola, von den Kapverden auch zu präsentieren.
Das heißt, der Ort, definiert das Programm, die Menschen am Ort definieren das Programm. Okay, verstehe ich. Kommen wir nochmal kurz zu diesem Wanderzirkus, weil da scheint sich ja auch was zu ändern. Also wenn man amerikanische Orchester sieht, ich glaube, einige große Orchester haben ihre Europatourneen schon abgesagt, weil sie sagen, es ist zu teuer. Ich glaube, einige europäische Orchester haben Schwierigkeiten, überhaupt noch nach Asien refinanzierbar zu reisen. Das ist nicht nur die Inflation, das sind einfach gestiegene Kosten, weniger Nachfrage, weniger Kohle bei den Veranstaltern. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?
Naja, wir sind ja nicht nur Philharmonie, wir sind auch sozusagen das nationale Orchester, also Luxemburg Philharmonic. Und in dem Sinne sind wir natürlich auch immer mit der Frage der Nachfrage konfrontiert. Aber ich glaube sozusagen, die Strategie, die letzten Jahre auch vor Covid auch schon stark gefahren haben, dass wir nicht versuchen, möglichst große, lange Tourneen zu machen, sondern Partnerschaften mit einer gewissen Anzahl von Veranstaltern oder auch Festivals zu etablieren und dort regelmäßig zu sein, nach Möglichkeit auch mehr als ein Konzert dort zu machen, hat sich für die meisten, die das gemacht haben, glaube ich, auch bewährt. In unserem Fall zum Beispiel ist es auch über unseren Chefdirigenten Gustavo Gimeno ein starker Bezug nach Spanien, so dass wir zum Beispiel regelmäßig in Madrid auftreten, dort auch dann eine ganze Serie von Konzerten machen, regelmäßig zum Beispiel beim Festival von San Sebastian auch auftreten, regelmäßig beim Festival in Santander auftreten. In dem Sinne kann man sagen, wir haben uns unsere Nische gesucht, aber eine für uns sehr, sehr schöne Nische, die uns auch ermöglicht, weiterhin das zu tun, was sozusagen weiterhin Tourneen, vielleicht muss man das so sagen, Gastkonzerte, ich würde es vielleicht gar nicht Tourneen zu nennen, aber ich glaube auch oft eine Frage, wozu ist man bereit, was will man machen? Unser Orchester zum Beispiel hat keine lange Tradition in Tourneen in Asien, es war zum Beispiel noch nie in Japan, kann man sich kaum vorstellen, war, ich glaube, einmal in der Geschichte in Korea und wir haben jetzt begonnen, über die Jahre hinweg eine Basis auch wieder mit einem großen koreanischen Veranstalter zu etablieren, das bringt uns regelmäßig nach Korea. Was man sagen kann, gut, weiter Weg sozusagen, aber auf der anderen Seite, der Rest der Tournee ist dann in Korea sozusagen mit 4-5 Konzerten oder 4-5 Städten in Korea, mit kurzen Wegen innerhalb Koreas, was in sich dann auch schon wieder Sinn macht.
Glauben Sie nicht, dass sich dieses Konzertwesen ein bisschen umorientiert, also dass es weniger Orchester geben wird, die reisen einfach auch schon, Stichwort Ökobilanz und so weiter und so fort, und dass dafür der lokale Aspekt wesentlich wichtiger wird, dass es vielleicht zum Beispiel auch bei Opernhäusern wieder viel bekanntere Ensembles gibt, dass es dieser ganze Wanderzirkus, den wir beide gut finden, aber dass er trotzdem irgendwie weicht einem neuen Lokalschwerpunkt?
Ja, sicher auch. Also beides, ich glaube, beides zu tun. Was man aber auch nicht vergessen darf, sozusagen Kunst, jede Ausübung von Kunst lebt davon, dass sie auch immer wieder ein anderes Publikum findet. Da kann man sich natürlich fragen, sozusagen muss immer deshalb das ganze Orchester reisen oder reicht es, wenn die Dirigenten und Solisten reisen? Aber wenn Sie, um jetzt bei Christian Thielemann zu bleiben, wenn Sie jede Woche Christian Thielemann haben, wünschen Sie sich vielleicht trotz seiner unglaublichen Qualitäten auch mal jemand anderes.
Stellen Sie sich mal vor, der müsste jede Woche ein anderes Orchester dirigieren. Das wäre richtig. Dann müsste der richtig arbeiten. Das wäre auch schwierig.
In seinem Fall haben wir es damit auch schon erklärt, warum auch Orchester reisen müssen, weil er nicht mit so vielen Orchestern arbeitet und dementsprechend dann mit den Wiener Philharmonikern oder anderen Orchestern auch Reisen macht, dann zum Glück auch bei uns zu Gast sein wird zum Beginn der Saison sozusagen. Aber sozusagen, ich glaube, es ist die richtige Mischung zu finden, sozusagen. Ich glaube, Kunst lebt auch nämlich für beide, für die Künstler genauso wie für das Publikum und ganz besonders für Musik, weil wir sozusagen in der Musik zu 99% etwas reproduziert wird, was vor, sage ich mal, im besten Falle vor 20 Jahren vor 300 Jahren geschrieben wurde, dass das regelmäßig an anderen Orten auch stattfindet. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, natürlich brauchen wir keine Tourneeorchester, die ohne Rücksicht auf die Umwelt durch die Welt reisen. Aber dennoch eine Situation, vergessen Sie nie, ich würde jetzt nicht Orchestertourneen als per se verkaufen, als etwas nur deshalb sozusagen funktionieren Orchester gut. Aber es hat für das Orchester auch etwas unglaublich stark Teambildendes. Also Sie werden merken, wir haben gerade ein Buch gemeinsam durchgeschaut vom Staatsorchester, also das Orchester der Bayerischen Staatsoper.
Mit Kirill Petrenko auf Tournee.
Eine sozusagen umjubelte Tournee mit Kirill Petrenko gemacht haben. Ich glaube, die erste Tournee des Bayerischen Staatsorchesters nach vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das Orchester hatte danach eine ganz andere Energie als davor.
Sie kommen aus dem Orchester BASO, Bayerischer Rundfunk, leiten jetzt das Orchester hier in Luxemburg, leiten aber gleichzeitig auch ein Konzerthaus. Das heißt, Sie sind von einem institutionalisierten Orchestermanager zu einem wirklich Ticketverkäufer, zu einem Kapitalisten geworden eigentlich, muss man sagen. Ne? Macht das einen Unterschied?
Ein Teilzeit-Orchestermanager. Also erstmal, klar, würde ich so formulieren, sozusagen, niemand, der ein Konzertshaus betreibt, sozusagen ist per se vom Kapitalismus getrieben, sozusagen. Weil wenn wir vom Kapitalismus getrieben werden würden, hätten wir einen anderen Beruf gewählt.
Wenn Sie nichts verkaufen, wäre es auch doof.
Sondern natürlich, unser alleroberstes Ziel ist, ein schönes Programm zu machen, ein interessantes Programm zu machen, aber natürlich und ein Programm zu machen, wo man selber gerne im Konzert auch sitzt, muss man ganz ehrlich auch sagen.
Das ist manchmal der beste Grund. Also wenn man sich selbst wohlfühlt, fühlen sich die anderen vielleicht auch wohl.
Publikum auch wohl, sozusagen. Aber natürlich plant man eine Saison, aber ich glaube als Orchestermanager genauso wie sozusagen als Manager eines Konzerthauses, wie als privater Veranstalter, nach den finanziellen Möglichkeiten und auch nach der Frage, wofür kann ich welches Publikum auch gewinnen, zu welchem Preis. Am Ende ist das, was wir tun, immer auch eine wirtschaftliche Tätigkeit.
Klar. Und aber trotzdem, wir haben jetzt gerade bei Backstage Classical eine große Reportage, könnt ihr alle auch noch nachlesen, über die Rundfunkorchester, weil wir mal gefragt haben, die stehen ja in Deutschland regelmäßig zur Disposition. Söder hat wieder gesagt, wir brauchen nur die Hälfte. Dann hat selbst Tom Buro aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt, brauchen wir die eigentlich alle oder brauchen wir nicht Exzellenzorchester? Wir haben mal nachgeguckt, was die eigentlich neben ihren ganzen Konzerten so machen. Und es ist ja erstaunlich, wie präsent sie dann doch eben noch auch in neuen Medien schon sind. Also ein HR zum Beispiel auf YouTube. Solche Orchester, und da könnte ja die Kritik dann auch kommen, haben natürlich ganz andere Mittel, um eben zum Beispiel bei YouTube kostenlos sich einzustellen, als zum Beispiel eine Kammerphilharmonie Bremen, die das Geld dann wieder verdienen muss. Also haben wir da eigentlich noch einen fairen Wettbewerb?
Haben Sie, ich weiß es nicht, ob Sie andere Mittel haben. Also ich kann mich nur noch in meine Zeit beim Bayerischen Rundfunk erinnern, aber es kann sich natürlich mittlerweile auch alles geändert haben, sozusagen. Da gab es quasi, da waren wir in der Technologie noch, oder beziehungsweise es war erst in den Anfängen sozusagen, wie kann man audiovisuelle Produkte auch kostengünstig herstellen. Und dann war es teilweise, kann man sagen, eher ein Hindernis, in einer öffentlich-rechtlichen Institution zu sein, weil die Logik, dass man eine Video, also eine Konzertaufnahme, Bild- und Tonbildaufnahme des Konzertes auch mit deutlich geringeren, deutlich einfacheren Mitteln und daher auch deutlich kostengünstiger machen kann, war intern im Haus, im öffentlichen Rundfunk, erstmal hat es ein paar Jahre gedauert, bis das vermittelbar war, sondern quasi die Fernsehproduktion war gewohnt, wenn dann, ich nenne das jetzt mal in Kriegszeiten, mit großem Geschütz zu kommen. Das heißt, wir hatten Schwierigkeiten, quasi diese neuen Modelle auch relativ zügig umzusetzen und zu vermitteln, dass man damit auch Resultate erzielen kann, die sehr, sehr interessant sein können. Ich erinnere mich aber gut, dass wir einfach das dann begonnen haben, mit dritten Partnern auch zu machen. Also mit Janssons haben wir zum Beispiel einen Beethoven-Zyklus in Tokio in der Century Hall aufgenommen. Ganz klar, ohne Technik des Bayerischen Rundfunks. Ja? Das heißt, je weiter weg im Grunde dann von der Sendeanstalt, desto besser, ja, weil desto weniger war es überhaupt eine Option. Dass die eigenen Leute aus dem Fernsehen das machen, desto freier war man sozusagen in der Konfiguration. Und dann wurde langsam gesehen, dass selbst bei so etwas Resultate dann rauskommen, die gut genug waren für die Ansprüche der damaligen Fernseh-TV-Redakteure, nenne ich das jetzt.
Ich glaube, da findet ja auch ein Umdenken statt gerade. Ne? Also man sucht gerade noch diese Wege, was dürfen wir eigentlich? Ich meine, ist natürlich gefährlich bei YouTube, wo YouTube verdient, aber die öffentlich-rechtlichen Sender nichts verdienen dürfen. Das sind ja schizophrene Geschäftsmodelle. Auch wie wichtig ist denn, sind denn neue Medien für Sie? Also vor uns liegt hier dieses Saisonprogramm der Philharmonie hier in Luxemburg 24-25. Ich würde mal sagen, das ist fast ein Umberto Eco-Dicke, ja, also das ist nur viereckig. Also richtig hochwertiges Programmheft. Sieht so aus, als hätten Sie mit digital nichts am Hut, ist aber totaler Quatsch.
Nein, ganz im Gegenteil sozusagen, sondern ich denke, das, was wir auf Papier produzieren, produzieren wir für unsere loyalsten Kunden auch sozusagen, für unsere Abonnenten, für die viel und oftmals kommen und für die ein auf Papier, wenn man so möchte, umso hochwertigeres Buch, das Sie auch das ganze Jahr auf Ihrem Kaffeetisch liegen lassen können, wo Sie immer wieder nachblättern können. Aber in Wahrheit funktioniert natürlich der gesamte Verkauf der Tickets und alles für alle, die darüber hinausgehen, nur noch digital statt. Das heißt, was das Papier betrifft, viel weniger Auflage, aber dafür viel besser oder hoffentlich viel besser durchdacht als Papierprodukt auch. Aber das Digitale ist gerade, was jetzt das ganze Marketing betrifft, gerade hier in Luxemburg, wo wir deutlich weniger traditionelle Medien auch haben als vielleicht noch in so mancher deutschen Großstadt, ist 80-90% unserer Kommunikationsaktivität.
Und das digitale Konzerthaus, gibt es das für Sie auch oder sagen Sie, nee, da sollen die Leute schon herkommen? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Ideen, ne? Also eine Metropolitan Opera, die vorgemacht hat, hier Kino und so weiter und so fort, aber klar, die haben eigene Produktion. Ist das für Sie überhaupt wichtig, dieser digitale Markt, dieser audiovisuelle Markt oder sagen Sie, nö, die Leute sollen schon hierher kommen und mal reinkommen?
Nein, es ist zunächst mal eine wirtschaftliche Frage für mich sozusagen, weil ich war ja lang bei den Berliner Philharmonikern, war da in der Equipe, die 2008 die Digital Concert Hall gelauncht hat. Ich weiß es nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, die ersten 10 Jahre zumindest ist es ihnen nicht gelungen, das zu einem kostendeckenden Projekt zu machen.
Ich glaube, man ist immer noch froh, dass die Deutsche Bank dabei ist. Ja.
Also die ersten Jahre, die ich dort erlebt habe, ging es vor allem darum, sozusagen dank Sponsormittel konnte man das tun. Und das heißt sozusagen, es hat nicht, war natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, macht das Orchester bekannter, sozusagen bringt das Orchester auch in ein Wohnzimmer in Tokio oder auch in ein Wohnzimmer in den USA, weil das haben wir damals aus den Zahlen, ich weiß nicht, ob die sie gleich sind, noch gesehen, dass der Großteil der Leute, die da dabei sind, erstmal gar nicht die Möglichkeit haben, sonst in den Konzertsaal zu kommen. Als Philharmonie ist man natürlich ein bisschen was anderes sozusagen. Man ist eher ein lokaler Anbieter. Das heißt, man hat kein Angebot, was man sozusagen nur hier macht und was man möglichst in der ganzen Welt verkaufen kann, sondern man bringt im Grunde das Beste aus der Welt
ins Wohnzimmer,
die Welt in die Stadt quasi, gemischt natürlich mit den, aber natürlich auch mit den Programmen des eigenen Orchesters. Und das ist sicherlich auch nach oder gerade jetzt nach Covid wieder unser Fokus. Das soll uns aber nicht davon abhalten, dass man in einzelnen Bereichen Konzerte, Konzertformate auch für Streaming aufbereitet oder speziell für Streaming auch kreiert. Sozusagen wir zum Beispiel sind in dem Bereich ganz stark unterwegs im Education, im Schulbereich auch, wo wir durchaus sozusagen Situationen haben, wo man sagt, viele, viele Schulen, und das kommt im Grunde, ist ein Acquis aus der, also ein Gewinn aus der Covid-Zeit, wo die Schulen nicht hierher kommen konnten, wir aber anders als in Deutschland hier weiterspielen konnten, weiter produzieren konnten. Das heißt, wir haben hier produziert und digital in die Klassenzimmer gestreamt, weil hier waren Schulen und die Philharmonie sozusagen durften weiterarbeiten. Und das hat sich so bewährt in den Schulen, dass die Schulen das bis heute wahrnehmen, weil sie, auch wenn es nur 30, 40 Kilometer in diesem kleinen Land sind, oft es einfacher ist, das über den Screen mitzuerleben und die Anzahl der Möglichkeiten, mit den Schülern in Kontakt zu kommen, man multipliziert. Oder eben auch in ganz speziellen ausgewählten pro Künstlerkonstellationen, Programmen, absolut.
Ich glaube, das ist wirklich viel passiert. Ne? Wir haben die Wohnzimmerkonzerte damals in Wien mit den Symphonikern gemacht. Also da sind so viele tolle Konzepte auch gewachsen, die auch tatsächlich noch ein Fortleben haben. Lassen Sie uns zum Schluss, das Buch liegt hier vor uns, Saison 24/25. Ich weiß, es ist ganz böse zu fragen, aber Sie haben so einen kleinen Kalender drin, mit Januar, Februar, haben Sie so einen Kalender drin, das ist so gemacht wie so ein Ringbuchkalender. Welche Seite würden Sie aufschlagen, wenn Sie jetzt sagen, das ist der Tag, auf den ich mich so richtig, richtig fett freue?
Ach, ich freue mich auf jedes Konzert.
Ja, das ist ja klar.
Ich freue mich vor allem erstmal auf den Saisonanfang, sozusagen. Der Saisonanfang, da kann man vielleicht eine ganz schöne Anekdote, sozusagen. Wir fangen am 7. September mit Jojo Ma und Kavakos und Axe, und dann kommt gleich Christian Thielemann und dann
ist er wieder, ja.
Julia Wang mit London Symphony Orchestra. Und ich freue mich zum Beispiel auf diesen großen, großen Auftakt. Was man aber auch schön sieht in einer Zeit nach Covid, normalerweise wäre es eine Katastrophe, wenn in den ersten 3 Konzerten gleich 2 Programme nicht mehr stimmen.
Oh, okay.
Das ist heute sozusagen, wir haben viel verlangt von den Künstlern während Covid. Heute ist das für gegeben. Wenn Christian Thielemann irgendwann auch nach Druckschluss sagt, ich will aber lieber Mendelssohn und keinen Schumann machen.
Schreiben Sie einfach Bruckner 4 rein, das stimmt immer.
Dann in dem Fall ist es Heldenleben in der zweiten Hälfte.
nah dran.
Dann ist das sozusagen heutzutage das Normalste der Welt. Und ich glaube sozusagen, das hat auch unserer ganzen Szene gut getan.
Super, Christian Zimmermann hat das ja ganz oft so gemacht, der Pianist, der hat irgendwie gesagt, ich spiele und ihr kommt ja wegen mir, also wartet mal ab, worauf ich heute Lust habe.
Ja, worauf ich Lust habe. Und ich glaube sozusagen, vieles von dem Esprit wollen wir sozusagen möglichst auch mitnehmen und auch unserem Publikum vermitteln.
Ja. Also, der Auftakt ist großartig. Der fängt an, die Saison bei Ihnen am 7. September. Also, wir gucken alle vorbei. Es lohnt sich. Ich bin jetzt hier 3 Tage in Luxemburg gewesen. Es ist wirklich eine tolle Stadt, schönes Land, ganz lässiges Leben. Also, man kann es hier gut aushalten. Ne? München vermissen Sie nicht so richtig, oder?
Ich vermisse die Berge. Ich vermisse die Berge, muss man leider ganz direkt so sagen. Die Berge und das Wasser. Aber sonst vermisse ich wenig hier, ja.
Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank, Herr Brüggemann.
Danke. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch auch. Es war wieder viel zu diskutieren. Nehmt es, diskutiert es mit euren Kolleginnen, mit euren Kollegen. Teilt unseren Podcast, denn man kann ihn nicht nur auf dem Weg zur Arbeit hören, sondern natürlich auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Wenn ihr aktuelle News aus der Klassikwelt lesen wollt, bei uns seid ihr richtig. Backstageclassical.com. Jeden Tag die aktuellsten Nachrichten aus der Welt der Klassik und natürlich viele andere Interviews, Guten Morgen Gespräche gibt es, wenn ihr uns folgt auf Spotify oder direkt auf unserer Seite backstageclassical.com. Also haltet die Ohren steif, eine schöne Woche. Bis dann.